This is Google's public service announcement.
If I had to make a better internet...
If I had to make a better internet, I'd make it smaller.
I don't trust these kids and their crazy startup ideas.
I don't trust these kids with their crazy startup ideas.
Look.
I can't deal with all these web pages.
Enough with all these internet videos.
If I want to watch a movie, I'll just go to the movies.
What the internet needs...
More restrictions.
More restrictions.
More restrictions.
Why should I be able to surf wherever I want?
Who needs a gazillion sites?
Can someone please just block my favorite sites?
I don't care what music I listen to.
I want someone to choose for me.
I want someone to choose it for me.
Let's leave the internet with the big corporations where it belongs.
Then it says the new internet. If AT&T and Verizon have their way.
Concord Nummer 225, Retipod oder Red iPod. Hallo und herzlich willkommen zum 225. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen Freitag, dem 3. September 2010, aufgenommen habe.
It is 13.07.
Jawohl, hier ist gerade Einflugschneise. Heute gibt es wieder die gewohnte Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Technik mit ohne Space und auch ohne LHC, der die letzte Woche irgendwie aus war. Dafür alle möglichen anderen Meldungen. Und das Intro habe ich ganz nebenbei geklaut aus Tweet 261. Also eine Woche alt, wenn mich das nicht gerade total irrt. Weil, nun ja, es passt halt immer noch. Das Google-Netz. Mhm. Oh, die Irony. So, und was ihr jetzt dann genau auf die Ohren bekommt, ist nicht das Mittelalter, sondern Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Mit Zensur, Sicherungsverwahrung und Regierungsgequatscher. Das Ganze aufgenommen in Öhjendorf, wo ich morgen den ganzen Tag verbringe. 10 Grad, foggiger, cool Greetings. Und Fog kann ich nicht bestätigen, cool kann ich bestätigen. Und ob es 10 Grad sind, das weiß ich nicht, weil es ist schon von 9.12 Uhr. Aber ja. Da bin ich wieder. Schon wieder in Öhjendorf. Nein, so ein Zufall aber auch. Was irgendwie die einzige Stelle ist, bei der ich nicht ganz sicher war, ob ich hier aufnehmen können würde. Weil hier ist schon Aufbau. Hier. Auf dem Festgelände. Festgelände? Was für ein Festgelände? Ne? Butter bei die Fische. Okay, also Butter bei die Fische. Hier ist einmal im Jahr Mittelalterfest, MPS. Und die habe ich letztes Jahr entdeckt. Mehr so zufällig. Also okay, ganz zufällig war es nicht, aber habe ich letztes Jahr entdeckt und festgestellt, dass das eine richtig, richtig, richtig coole Idee war. Und dann geguckt so, wann kommen die denn das nächste Mal wieder? Wie in einem Jahr? Na gut, Kalendereintrag. Und ja, jetzt ist das Jahr fast rum. Also morgen ist das Jahr rum. Also rein rechnerisch ist es erst übermorgen rum, aber morgen geht es ja schon los. Und weil ich da jetzt nun wirklich schon ein ganzes Jahr drauf warte, bin ich einigermaßen freudig erregt. Ja, 9.55 Uhr haben wir. Und deswegen habe ich jetzt auch Urlaub und wusel hier jetzt schon, Montag bin ich hier nicht gewesen, aber seit Dienstag wusel ich hier jeden Tag einmal rum. Und habe schon festgestellt, ja, also am Dienstag war hier noch nichts an Aufbau zu sehen. Da war eigentlich nur der Mensch mit dem Rasenmäher da. Mittwoch war vom Aufbau immerhin schon ein bisschen was zu sehen. Da haben sie hier nämlich schon die Absperrung außenrum hingestellt, beziehungsweise erstmal irgendwo hingestellt. Und seit gestern, Donnerstag, sind auch MPS-Leute auf dem Gelände. Da bin ich nicht mehr übers Gelände gewuselt. Ich hoffe bloß noch, dass sie das eine Absperrseil da noch wegmachen, was da am Dienstag schon gewesen ist. Weil da wollte ich eigentlich durchwandern. Aber hey. Ja, und jetzt gehe ich dem Gelände gar nicht mehr so dicht nach, weil da fahren jetzt schon Autos rum. So Autos rauf und Autos runter und Autos drauf rum. Die hoffentlich alle noch wegkommen, weil die sehen so überhaupt nicht mittelalterlich aus. Da müssten sie hier schon irgendwie mit Pferden ankommen. Aber ja. So, da bin ich jedenfalls wieder mit erstmal einer Meldung, dass es mehr Armut gibt, weil nämlich die Armut in Deutschland leicht angestiegen ist. Die Gefahr, in Deutschland zu verarmen, ist leicht gestiegen. 14,6% der Bundesbürger waren 2009 von Armut bedroht. 0,2 Prozentpunkte mehr als ein Jahr vorher, teilte das Statistische Bundesamt mit. Als armutsgefährdet gilt, wer von weniger als 60% des mittleren Einkommens lebt. Das sind für einen Alleinstehenden 801 Euro und für eine Familie mit zwei Kindern 1683 Euro. Ein Alleinstehender 801 Euro oder anders ausgedrückt, Hartz IV ist die Hälfte vom Armutslevel. Wow. Oder muss man bei Hartz IV noch irgendwie eine Miete draufrechnen, die der Hartz IV-Empfänger ja nicht in die Hand gedrückt bekommt, sondern das Amt. Und wenn die verspätet zahlen, dann ist man trotzdem erstmal der Gearschte. Also ja. Wie auch immer. In den neuen Ländern und Berlin hatte fast jeder Fünfte ein erhöhtes Armutsrisiko, im früheren Bundesgebiet aber nur 13%. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, völlig überraschend, in Neufünfland sind die Leute ärmer als im Westen. Was vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass in Neufünfland es praktisch keine Wirtschaft gibt und die Löhne in Neufünfland ja auch immer noch auf irgendwas 10% gehalten werden. Krampfhaft wegen, weil man muss ja den Aufschwarf fördern. Was für ein Aufschwarf, genau. So, dann gibt es die erste Klage gegen die EGK. Die elektronische Gesundheitskarte EGK wird auf ihre verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit geprüft. Auch die Ärzteschaft ist weiterhin skeptisch und glaubt nicht, dass die EGK in der gegenwärtigen Konstellation eingeführt wird, teilte Frank-Ulrich Montgomery, Vizepräsident der Bundesärztekammer in Berlin, mit. Und ganz nebenbei irgendwie Vertreter einer Ärztegewerkschaft. Was man bei der Gelegenheit auch mal mit erwähnen könnte, aber unwesentliche Details. Und du siehst wuschig aus. Großer Fellball. Diese Umfrageauswertung beurteilt die Bundesregierung im Gegensatz zu den Ärzten als Beleg für eine Erfolgsgeschichte. Aha. Ein E-Health-Report der Bundesärztekammer. Da würde mich doch mal interessieren, wie man denn irgendwie einerseits das als großen Fehlschlag und andererseits großen Erfolg verbuchen können soll. Also das leuchtet mir jetzt irgendwie nicht so richtig ein. Aber hey. Die elektronische Gesundheitskarte ist jedenfalls auch Gegenstand eines Verfahrens, das gestern mit einer kurzen Anhörung vor dem Sozialgericht Düsseldorf begonnen hat. Ein Wuppertaler klagt unter Berufung auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht gegen die Bergische Krankenkasse, die ihm eine Gesundheitskarte ausstellen will. Wie die Rheinische Post berichtet, will die Richterin nun die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Gesundheitskarte prüfen lassen. Möglicherweise wird die Frage dann direkt vom Bundesverfassungsgericht beantwortet. Der Vertreter der Krankenkasse erklärte dem Zeitungsbericht zufolge, dass die Zukunft der EGK noch in vielen Punkten ungeklärt sei und abhängig von weiteren politischen Entscheidungen. Die Klage des Wuppertalers gegen die neue Karte wird von der Freien Ärzteschaft unterstützt. Diese hofft auf einen Stopp des Projektes staatlicher Datengier. Anlässlich der Vorstellung ihres E-Health-Reports verteidigte die deutsche Ärzteschaft ihre Haltung zur Gesundheitskarte. Für den Bericht wurden 600 Ärzte vom Institut für Demoskopie Allensbach befragt. Sie äußerten sich überwiegend kritisch zum Aspekt der Datensicherheit. Krankenhausärzte wie die Niedergelassene haben trotz positiver Einschätzung etwa des Bundesdatenschutzbeauftragten deutliche Zweifel daran, dass der Schutz der Patientendaten tatsächlich sichergestellt ist, heißt es in dem Bericht. Und gegen eine mögliche Kritik erklärte Frank-Ulrich Montgomery, wer den Ärzten wegen ihrer teilweise skeptischen Haltung zu dem Projekt Technikfeindlichkeit unterstellt, der liegt falsch. Montgomery betonte, dass die Beschlüsse der vergangenen deutschen Ärztetage umgesetzt werden müssten und man diesbezüglich mit der Projektgesellschaft Gematik zusammenarbeiten werde. Oder anders ausgedrückt, die Ärzte sind gegen die EGK, die Patienten sind gegen die EGK. Die einzigen, die noch für die EGK sind, sind die Krankenkassen und die Regierung. Und deswegen wird's kommen. Wobei, ob sich Krankenkassen leisten können, sich irgendwelche Regierungspolitiker zu kaufen, wage ich mal zu bezweifeln, weil eigentlich dürfen die das Geld auch nicht irgendwie in Politiker stopfen. Aber vielleicht kann man denen ja noch den einen oder anderen Beratungsvertrag zukommen lassen. Wer weiß. Nicht daran gehe ich jetzt aber nicht. Da sind mir zu viele LKWs. Und außerdem fahren da Autos um die Ecke. Was ich gar nicht lustig finde. Und gestern konnte ich mir das Gelände noch ein bisschen größer angucken. Aber ja. Und morgen werde ich es mir auch größer angucken können. Wenn dann hoffentlich auch das eine Absperrding weg ist. Aber ja, und die Bundesregierung beurteilt in ihrer Stellungnahme die Aussagen des E-Health Reports positiv und sieht die Gesundheitskarte als eine Erfolgsgeschichte. Bundesgesundheitsminister Röschler gelang es, die unterschiedlichen Interessen von Ärzten, Krankenversicherungen, Apotheken und Krankenhäusern zusammenzubringen. Die Gesundheitskarte soll nun einen Notfalldatensatz, einen elektronischen Arztbrief und die sogenannte Stammdaten der Versicherten enthalten. Notfalldatensatz, last time I checked, war eine freiwillige Zusatzanwendung. Wenn das jetzt nicht mehr freiwillig sein soll, aber den Spruch habe ich, glaube ich, schon vor Wochen mal irgendwann oder vor Monaten irgendwann mal in einem Podcast gebracht. Also wenn das nicht irgendwie sogar schon ein Jahr her ist. Na, Notfalldatensatz ist freiwillig. Mal ganz davon abgesehen, was soll denn da drin noch stehen? Mein Name? Ja, der gehört ja nun eigentlich gerade nicht in den Notfalldatensatz. Irgendwelche Medikamentenunverträglichkeiten, da müsste ich mir erst welche zulegen, damit die in einen Notfalldatensatz rein können. Ich will eigentlich gar keine haben. Nö, geht eigentlich ohne auch ganz gut. Also, ja. Ist jedenfalls eine Meldung vom letzten Freitag. So, dann gab es ein paar Zensurmeldungen. Erstmal kritisierte AK Zensur, nämlich das Bundeskriminelle Amt, weil die Bemühungen des Bundeskriminalamtes, Bilder des sexuellen Missbrauchs von Kindern aus dem Internet zu entfernen, seien inkonsequent und unkoordiniert. Jahrelang sei die internationale Zusammenarbeit mit privaten Beschwerdestellen und Strafverfolgungsbehörden schlecht gelaufen, bemängelt die Bürgerrechtsvereinigung. Dass die Wiesbadener Polizeibehörde parallel massive Lobbyarbeit für Websperren und das heftig umkämpfte Zugangserschwerungsgesetz betrieben habe, könne daher nur als Kapitulationserklärung gegenüber Kinderschändern und Wunsch zur Einrichtung einer Internetkontrollinstanz bezeichnet werden. Und berufen tun sie sich da auf eine Präsentation von BKA-Mitarbeitern, die diese Anfang Juli abgesandten Regierungsfraktionen in Berlin zeigten. Sie enthält unter anderem die früheren Statistiken von Anfang des Jahres mit vergleichsweise mageren Erfolgen beim Löschen von Kinderpornos im Ausland. Auf deren Basis hat sich die Polizeibehörde jüngst erneut für den Ansatz stark gemacht, einschlägige Webseiten auf eine Sperrliste aufzunehmen, bis die inkriminierten Inhalte von den Providern entfernt würden. Laut den Bürgerrechtlern geht aus den Vortragsunterlagen und einem nun ebenfalls verfügbaren Harmonisierungspapier zum zukünftigen Umgang mit Hinweisen auf kinderpornografische Webseiten zur besseren Kooperation mit Beschwerdestellen auch hervor, dass deren Meldungen beim BKA lange Zeit versauerten. Die dortigen Bemühungen hätten sich im besten Fall auf die Weiterleitung an Interpol beschränkt. Na, oder anders ausgedrückt, das Bundeskriminelle Amt stellt sich hin, ja, löschen geht ja gar nicht. Weil, wenn wir hier eine Flaschenpost noch gar nicht aus unserem Haus rauslassen, da werden die Sachen ja gar nicht gelöscht. Ja, ach, vielleicht solltet ihr die Sachen mal aus eurem Haus rauslassen, dann könnte vielleicht auch mal jemand drauf reagieren. Nein? Ist das eine zu neumodische Idee? Dass man Post tatsächlich abschickt, damit jemand sie empfangen kann und auf sie reagieren kann? Ich weiß auch nicht. Na, manchmal habe ich so Anfälle von neumodischen Ideen. Das ist... ja, also, ne, weil das Bundeskriminelle Amt hat ja erst im Mai überhaupt angefangen, mit Inhop zu reden. Na, also, und mit der, wie heißt die Hotline da in den USA, reden sie ja auch erst seit Juni oder Juli. Oder anders ausgedrückt, alles, was irgendwie erste Hälfte des Jahres bezeichnet, das kann gar nicht funktioniert haben, weil da haben sie mit niemandem geredet. Mai. Na, ob das dann schon als Strafvereitelung durchgeht, wäre dann mal die andere spannende Frage. Na, weil man könnte ja eigentlich auch so schlicht und ergreifend mal da hingehen und sagen, hey, wenn ihr Dummpfeifen euren fetten Arsch nicht in die Höhe bewegt, obwohl das eure verdammte Pflicht ist, dann nehmt ihr Dummpfeifen das also billigend in Kauf. Na, und bekanntlich wisst ja, alles, was irgendwie Kinderporno sein könnte, ist ja voll böse, weil das sind ja immer stattgefunden habende Vergewaltigungen, wie was in den Paragraphen gibt's noch mehr. Na, das braucht man dann noch nicht mal mehr als Argument. Na, und das ist jetzt hier die tolle Evaluierungsperiode, in der rausgefunden werden soll, ob Löschen funktioniert. Ja, wenn man es noch nicht mal mehr versucht, kann es nicht funktionieren. Wie überraschend. So, am Mittwoch hat dann der ECO-Verband bekannt gegeben, ja, Löschen funktioniert. Und zwar 98% der gemeldeten Inhalte mit kinderpornografischen Inhalten seien nach einer Woche abgeschaltet. Von den 197 Websites, die im ersten Halbjahr 2010 an die ECO-Internetbeschwerdestelle gemeldet wurden, konnten 194 binnen einer Woche abgeschaltet werden. Darstellungen, die auf deutschen Servern gehostet wurden, waren dabei regelmäßig binnen eines Werktages offline. Grund für den besseren Erfolg ist laut ECO, dass sie nämlich ein Notice-and-Takedown-Verfahren etabliert haben, weil letztes Jahr haben sie die Inhalte im Wesentlichen mehrheitlich an Polizei gemeldet und die Polizei hat dann in... Na, weil es gibt dann halt im ganzen Land irgendwie nur einen, der in der Lage ist, eine E-Mail zu lesen. Und der eine ist gerade in Urlaub, na, dann dauert's halt. Ja, und jetzt wendet man sich halt nicht mehr an die Polizei, sondern geht direkt auf die Provider zu. Wäre noch die spannende Frage, gibt es irgendwo ein Land, wo ein Provider vorm Löschen sich erst bei der Polizei melden muss? Aber so rein vom Grundprinzip her, die angeblich doch überall rumliegenden Vergewaltigungsdokumentationen, bei denen Kinder schreien vor laufender Kamera und verbluten, wie Zensosle immer gerne betont hat. Also, dass die irgendwie länger online sind als unbedingt nötig, also im Wesentlichen länger, als bis dann der Provider benachrichtigt wurde, das darf als unwahrscheinlich gelten, weil das ist nun schlicht und ergreifend nirgendwo legal. Aber hey, ja, der Putzig ist dann, dass am Mittwoch ein Interview in der Welt auftauchte. Welt, wo beim selben Autor kürzlich TM ja noch eine Studie des Bundeskriminellen Amtes aufschlug. Die Studie, die im Wesentlichen war, ja, wir sind zu blöd, löschen zu lassen. Und da tauchte jetzt also Jörg Zensierka auf und tönte in das Papier rein. Ich habe doch mal Fefe zitiert. Na, so eine Überraschung. Zirka fordert Rückkehr zur Internetzensur. Wieso fragt den eigentlich überhaupt jemand? Ist immer noch Sommerloch oder was? Falls es jemand verpasst hat, hier das Money-Quote aus der Welt. Etwas vom Gesetzgeber Verbotenes, dem öffentlichen Zugriff zu entziehen, kann keine Zensur sein. Seine Freunde und Vordenker vom chinesischen Zentralbüro werden dem sicher voll und ganz zustimmen. Na, etwas vom Gesetzgeber Verbotenes wegsperren zu lassen, das kann keine Zensur sein. Okay, also Zensierke sollte in Zukunft sich von China fernhalten. Jede Äußerung, die der irgendwie in Richtung, aber China ist böse, weil die zensieren, macht, kann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr glaubwürdig sein. Weil die Sachen, die in China nämlich harmonisiert, wie es da so schön heißt, werden, die sind da offiziell verboten. Da gibt es offizielle Gesetze, dass die verboten sind. Und ne? Ich meine, wenn es ein Gesetz gibt, dass da was verboten ist, also wenn das dann wegzensiert wird, das ist ja keine Zensur, sagt er zumindest selbst. Ja, mal ganz davon abgesehen, was alles so unter ist verboten fällt, ist dann die andere spannende Frage. Na? Aber ja, also Zensierke meint, was verboten ist, wegzusperren, das ist keine Zensur. Ja, also China hat keine. Na, mal ganz davon abgesehen, dass mit diesem ganzen Internet-Zensur-Scheiß China ja sowieso sich schon hinstellen konnte und sagen konnte, wieso, ihr wollt das doch auch. Ihr macht das doch auch. Na, da gab es dann noch einen Kommentar von Udo Vetter vom Lawblog. Etwas vom Gesetzgeber verboten ist, dem öffentlichen Zugriff zu entziehen, kann keine Zensur sein. Jörg Zirke, Präsident des Bundeskriminalamtes, in einem Interview mit der Welt. Wer noch den geringsten Zweifel daran hatte, warum das Bundeskriminalamt Websperren haben will, kann sich nach der oben stehenden Äußerung gewiss sein. Es geht längst nicht nur um Kinderpornografie. Diese Materie, bei der sich nur schwer Widerspruch regt, ist nur der Türöffner für jene, denen das Netz insgesamt einfach zu schmutzig, zu unübersichtlich und zu wenig kontrollierbar ist. Nach Zirkes Verständnis könnte man auch Online-Wettanbieter und Tauschbörsen sperren. Dort gehen durchaus Dinge vor, die in Deutschland verboten sind. Gleiches gilt für Online-Medien, Foren und Blogs. Das passende Verbot ist auch für Meinungsäußerungen schnell gefunden und angewandt. Wenn Monate oder Jahre später vielleicht ein Gericht befindet, dass das Bundeskriminalamt falsch geurteilt und als Zugriffsentzugsbehörde ein Angebot zu Unrecht blockiert hat, kräht kein Hahn mehr danach. Jedenfalls ist das Ziel dann längst erreicht. Ich nenne es deswegen auch Zensur. Ja. Na, umgangssprachlich kann man es als Zensur bezeichnen. Na, also man könnte jetzt hier die Gartenzwerg-Formulierung von wegen, ja, es ist ja kein Krieg. Aber wenn es umgangssprachlich als Zensur bezeichnet wird, weil das ist es. Das Bundeskriminelle Amt legt selber fest, was nicht erreichbar sein soll. Ja, das geht ja mal gar nicht. Na, und deswegen Zensierka. So, dann gab es in Sachen Sicherungsverwahrung einen Kommentar in der Taz, den ich aus den Nachdenkseiten gefischt habe. Psychisch gestörte Gewalttäter sollen nicht aus der Sicherungsverwahrung entlassen werden, obwohl sie nach einem Urteil aus Straßburg einen Anspruch darauf haben. Stattdessen will man sie in einem neuartigen Therapieknast unterbringen. Darauf haben sich Innenminister de Maizière und Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger jetzt geeinigt. Damit werden in viele Richtungen falsche Hoffnungen erweckt. Wer soll denn von dem neuen Gesetz überhaupt erfasst werden? Straftäter, die psychisch krank sind, waren schon bisher in besonderen Einrichtungen untergebracht und eben nicht in der Sicherungsverwahrung. Umgekehrt ist nicht jeder, den ein Gutachter für gefährlich hält, psychisch gestört. Die Psychiatrisierung von unliebsamen Personen kennt man sonst eher aus Diktaturen. Peinlich, dass das nun die versprochene gerichtsfeste Lösung sein soll. Vor allem de Maizière hat gestern falsche Versprechungen gemacht. Statt die Panikberichterstattung der Bild-Zeitung zu geißeln, gaukelt er Scheinlösungen vor. Statt falsche Versprechungen zu machen, sollte offen gesagt werden,
dass die meisten der zur Entlassung anstehenden Sicherungsverwahrten aus rechtlichen Gründen wirklich in Freiheit kommen werden, dass sie aber lange nicht so gefährlich sind, wie viele glaubten. Es handelt sich vor allem um restgefährliche alte Männer. Wir brauchen mehr Sozialarbeit als Kontrolle und nicht zuletzt Schutz vor der Bildzeitung, die sonst jede Resozialisierung verhindern wird. Na, weil hier der ganz schlimme Sextäter, dem sind sie ja auch ständig hinterher gestiegen und haben irgendwie jeden Furz berichtet, den der gemacht hat. Wie das irgendwie jetzt ihm ermöglichen soll, sich zu resozialisieren. Der hat seine Strafe abgesessen. Und irgendwer war dann nachträglich der Meinung, der sei aber gefährlich. Ja, bloß schade, es gibt halt keine gesetzliche Grundlage, auf der man ihn länger hätte festhalten dürfen. Deswegen musste er freigelassen werden. Das nennt sich Rechtsstaat. Aber ne, mit Recht und so, da hat die Blöd ja noch nie irgendwie viel zu tun gehabt. Von daher, ja. So, dann gab es Lob aus Straßburg, nämlich vom EGMR, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der angeblich einstimmig gelobt haben soll. Das glaube ich mal irgendwie erstmal nicht. Sondern eigentlich hat genau genommen nur die deutsche Richterin Renate Jäger die Bundesregierung damit auf einem guten Weg gesehen und mahnte dann aber an, dass das mal gefälligst hier jetzt fix zu gehen hat, weil sonst schlicht und ergreifend diverse Leute, die jetzt noch festgehalten werden, durchaus begründet sich beschweren können, dass sie eigentlich nicht zu Recht festgehalten werden, sondern dass ihre Menschenrechte verletzt werden. Ja, also Deutschland, wenn Deutschland noch ein einziges Mal auf irgendein böses Land zeigt und sagt, da werden aber Leute menschenrechtswidrig festgehalten, dann geht das auch nicht. Na, also nicht nur, dass jetzt irgendwie hier Zensierke nicht mehr gegen China rumpöbeln kann und eigentlich die Bundesregierung nicht gegen China rumpöbeln kann. Nein, sie können auch nicht gegen irgendwelche anderen Länder rumpöbeln, von wegen, da werden aber Leute menschenrechtswidrig festgehalten, weil genau das tun sie nämlich ja auch. Von daher, die Kreuzung ist so leer. Ist übrigens eine Freifläche zu verkaufen. Will die jemand haben? Die Spinne ist auch immer noch da. Klapper. So, dann gehe ich zum nächsten Eintrag. Am Mittwoch hat die Regierung dann Eckpunkte zur Sicherungsverwahrung beschlossen. Bla 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 bla. Sie umfassen auch eine Regelung für Altfälle. Danach sollen psychisch gestörte Täter in besondere Einrichtungen kommen, um dort auf ihre Freileistung vorbereitet zu werden. Wer es glaubt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass eben nicht jeder, der nachträglich sicherungsverwahrt wurde, ein psychisch gestörter Mensch ist. Aber so, gab es am Mittwoch die Meldung. Von Samstag gab es dann noch ein Stuttgart 21 Gutachten bei Pfeffer. Die Bahn hatte zu Stuttgart 21 ein Bodengutachten anfertigen lassen und das hält den Untergrund für ungeeignet, weil er Hohlräume hätte, in denen bei unterirdischen Sprengungen Grundwasser eindringen könnte. Bei Stuttgart 21 geht es nicht um mögliche Risse in Häusern, es geht um mögliche Krater, in denen Häuser verschwinden können. Es geht um Menschenleben. Und da hat sich die Bahn anscheinend dasselbe gedacht, was sie sich bei ihren lebensgefährlichen ICE-Rädern gedacht hat. Das merken die nie. Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie Stuttgart 21 jetzt schon so viel kosten soll, wie der Verkehrsminister an Haushalt hat im ganzen Jahr, nächstes Jahr oder dieses Jahr. Ich glaube nächstes Jahr, 4, irgendwas Milliarden werden dafür diesen komischen Durchgangsbahnhof auf den Kopf gehauen. Und wenn da nicht irgendwo noch mehr Geld rauskommt, dann heißt das effektiv, es wird keine Infrastrukturmaßnahmen nächstes Jahr geben bei der Bahn. Ne, also schlicht und ergreifend. Aber hey, man muss ja unbedingt da diesen Bahnhof da neu machen. Vor allen Dingen muss man da weniger Gleise reintun. Oder weniger Bahnsteige reintun als bisher, weil braucht man halt weniger. Oder was? Keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Schau mal, iPhone. Dann gibt's Bin CIA, den habe ich den Eintrag genannt. Da weist nämlich Fidel Castro darauf hin, dass Osama Bin Laden ein CIA-Agent sein muss, weil der immer dann aus dem Gebüsch gekrochen kam, wenn W wieder irgendwelche heiße Luft von sich gegeben hat. Na, also immer wenn W irgendwie Angst verbreitet hat, wegen, weil die bösen Terroristen und wenn wir uns nicht gegen die wehren, dann werden wir alle sterben. Dann kam Bin Laden an und hat gesagt, hier, ihr werdet alle sterben. Was ja dann schon irgendwie Motorflugzeug, was dann ja schon irgendwie den Eindruck hinterlässt, dass da irgendwie jemand gekauft ist. Na, also weil, dass der immer so zuverlässig aus dem Gebüsch gehüpft kam, wenn W mal wieder irgendwie Angst verbreiten wollte. Also das ist ja schon ein Zufall. Also so viel Zufall gibt es ja schon fast nicht mehr. Na, deswegen. Ja. So, die Regierung, die CSU meinte, der Bildungschip sei nämlich möglicherweise verfassungswidrig. In der CSU wächst der Widerstand gegen die Pläne von Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Leyen zur Reform von Hartz IV. Eine Chipkarte, mit der Kinder von Hartz IV-Empfängern Leistungen wie Nachhilfestunden bezahlen können, verstoße möglicherweise gegen das Grundgesetz, sagte Bayerns Sozialministerin Christina Haderthauer dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Nach der vom Bundesverfassungsgericht verlangte Neuregelung für Bedarfssätze für Kinder aus Hartz IV-Familien prüft von der Leyen derzeit einen Bildungschip. Dummerweise sagte das BFFG nicht, mach irgendwie was Chippiges, sondern... Hi. Verwirrend. Wo war ich doch gleich stehen geblieben? Also jedenfalls die CSU meint, die Karte könne verfassungswidrig sein. Und ich meine, ja, das kann durchaus hinkommen. Weil das BFFG hat gesagt, die Leistungen, die Kinder kriegen, müssen überhaupt erstmal ermittelt werden, verfassungskonform. Was sie ja bisher nicht wurden. Und da kann man jetzt auch irgendwie eine Karte hinstellen und damit wird die Leistung trotzdem noch nicht verfassungskonform ermittelt, sondern die Leistung ist dann einfach nur geschätzt. Was sollen die Leute denn geschätzt bekommen? Ja, böh, fällt mir dazu spontan ein. Na, also, schlicht und ergreifend Verarsche. So. Aber dass der CSU das auffällt, finde ich schon putzig. Ich meine, das wird am Ende niemanden stören, weil verfassungswidrig, das haben wir doch schon immer so gemacht. Dann hat sich Merkel hingestellt und gesagt, also man bräuchte ja eigentlich gar kein Internetgesetz. Weil wir müssen unsere Vorstellung vom Recht auf Datenschutz der sich immer weiter verändernden Netzwelt anpassen, ohne den Endgedanken eines freien Internets aufzugeben. Zum großen Teil liege es an den Nutzern selbst, was sie im Internet von sich preisgäben. Merkel sagte, der Staat muss die Privatsphäre aber schützen, wo der Einzelne zwar Schutz in Anspruch nehmen möchte, ihn aber nicht selbst herstellen kann. Der Staat hat vor allen Dingen auch selbst dafür zu sorgen, dass keine Daten erhoben werden, die die Bürger nicht erhoben haben wollen. Wie zum Beispiel Elena, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, wie zum Beispiel, was fällt mir denn noch so ein? Na, also diese ganzen Schnüffelmaßnahmen, die es da alle gibt, ach, Bundeswanzen, genau. Na, die ganzen Schnüffelmaßnahmen, die es da alle gibt, die vom Staat kommen. Na, ich meine, wenn man den Datenschutz ernst meinen würde, dann könnte man da auch schon mal anfangen, aber wenn man das nicht ernst meint. Ja, also, ja. So. Dann hat de Maizière behauptet, der Personalausweis, der sei sicher, weil der macht die Anmeldung und Registrierung an Online-Portalen sowie Rechtsgeschäfte im Internet, zum Beispiel Einkäufe, sicherer. Bla, Fasel. Sei ein dramatischer Zugewinn an Sicherheit bei allen Geschäften. Bla 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 bla. Scherz an der ganzen Geschichte ist, wenn das die einzige Reaktion ist, die er da hat, auf die unsicheren Lesegeräte, beziehungsweise auf die Lesegeräte, die man einfach dadurch kompromittieren kann, dass man den Rechner aufmacht, was nun so schwer nicht ist, und da hilft auch nicht gegen, wenn man irgendwie eine Firewall und einen Virenscanner hat. Weil eine Firewall hilft schon mal ganz grundsätzlich nicht viel und ein Virenscanner kann nur das finden, was er kennt. Und damit also das Ding auch nicht. Und von daher, ja. Also, ja, da kann sich auch de Maizière hinstellen und behaupten, das sei sicher. Also, schlicht und ergreifend, der hat auch immer noch nicht verstanden, was jetzt eigentlich das Problem ist. Na, plus, was da halt dann kommt, ist, dass mit dem Ausweis eine Beweislastumkehr kommt. Dass man nämlich behaupten kann, ja hier, über Ihren Ausweis haben Sie doch bestätigt, dass Sie das waren. Jetzt beweisen Sie uns mal, dass Sie das nicht waren. Schwierig. Also, wenn man dann nicht gerade irgendwie ganz weit weg war und das gut beweisen kann, dann schwierig. Na, von daher, ja. Jede kleine Angreifbarkeit von dem Ausweis sorgt dafür, dass man das gesamte System eigentlich gleich in die Tonne treten kann. Wenn man das allerdings machen würde, dann wird ja die Bundesdruckerei nicht viel mehr Geld bekommen. Und als staatliches Unternehmen muss man das doch subventionieren. Aber ja. Dann hat Merkel aufgeschwafft. Arbeitnehmer sollen Aufschwung spüren. Berlin-Kanzlerin Angela Merkel hat die Wirtschaft dazu aufgerufen, die Arbeitnehmer am Konjunkturaufschwung teilhaben zu lassen. Sie wolle sich in die Tarifautonomie nicht einmischen, sagte die Kanzlerin in der ARD. Aber sie hoffe, dass man Lösungen der Vernunft finde. Merkel bekräftigte, die Koalition werde die Steuern trotz geplanter Haushaltskonsolidierung nicht erhöhen. Andererseits würden der medizinische Fortschritt und die Alterung der Gesellschaft auch künftig die Beiträge für Gesundheit ansteigen lassen. Oder anders ausgedrückt, ihr Leute kriegt weniger. Aber das sind ja gar nicht wir. Und Wirtschaft, lasst die Bürger doch mal am Aufschwung teilhaben. Ja, und weiter? Kommt da noch irgendwo was? Oder wie oder was oder wo? Natürlich nicht. Also sie hat im Wesentlichen mal wieder heiße Luft von sich gegeben. Oder anders ausgedrückt, ich nenne es Bullshit. Schlicht und ergreifend nenne ich es Bullshit. So, dann hat das Kabinett das Sparpäckchen beschlossen am Mittwoch, womit bei den Leuten gespart wird, die kein Geld haben, nämlich bei Hartz-IV-Empfängern und bei Arbeitslosen und eigentlich überall gespart wird. Wo nicht gespart wird oder nicht sicher ist, dass gespart wird, bei der Wirtschaft, bei den Atomfirmen, ist alles irgendwie noch nicht sicher, aber sicher ist das hundertprozentig auf jeden Fall bei den Arbeitnehmern, bei den Ärmsten gespart wird. Schlicht und ergreifend, die es nicht haben, die haben gefälligst zu sparen. Das ist auch schon ganz toll sicher, da muss man nicht mal weiter drüber diskutieren. Toll, fällt mir dazu spontan ein. So, die FDP, die verlangt dann, Sensorsola hat gefälligst zu sparen. Die FDP-Bundestagsfraktion verlangt zusätzliche Sparanstrengungen von Arbeitsministerin Sensorsola von den Leyen. Bei der Neuberechnung der Hartz-IV-Leistungen dürften für den Haushalt keine zusätzlichen Kosten entstehen, sagte Fraktionschefin Birgit Homburger der dpa. Eventuelle Mehrausgaben müssten durch Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt des Arbeitsministeriums ausgeglichen werden. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts müssen die Bildungsausgaben für Hartz-IV und Hartz-IV-Kinder verbessert werden. Oder anders ausgedrückt, die FDP hat den Arsch offen. Na, wie war das mit der Bürgerrechtspartei? Das war wohl nichts, ha? Na, aber wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, also, ja, Mai, wir haben halt bisher überhaupt gar keine Berechnungen. Und wenn ihr jetzt anfängt zu rechnen, das darf aber auf gar keinen Fall mehr kosten als jetzt. Hallo? Ihr seid also wirklich nur noch die Steuersenkungspartei, ja? Ja, natürlich ist die FDP nur noch die Steuersenkungspartei. Also, jeder, der irgendwie was anderes meinte, der irrt. Aber ich finde das einfach nur noch, also, das ist jetzt schon mehr als nur lächerlich. Also das ist schon richtig dreckig, was die da abziehen. Von daher, hey, die FDP hat mit Bürgerrechten so überhaupt gar nichts mehr am Hut, dass es da irgendwie eine neue Bürgerrechtspartei braucht. Irgendjemanden, der tatsächlich glaubwürdig Bürgerrechte vertritt. Mal gucken, ob sich da jemand finden lässt. So. Dann habe ich es geschafft, die 30 Minuten noch etwas besser auszulassen als im ersten Teil. Dann kommen wir mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es Mittelaltermusik. Völlig überraschend. Da konnte ja jetzt keiner mit rechnen. Das mache ich ja erst seit wie vielen Wochen? Und zwar gibt es einen Titel, den es vor 7 Wochen, glaube ich, irgendwie das letzte Mal zu hören gab, wo ich auch schon gesagt habe, der kommt nochmal wieder. Nämlich von Saltatio Mortis, den Titel Prometheus. Jaha. Den ich dummerweise noch nicht in einer neueren Aufnahme zur Hand habe. Und alles andere als Live-Aufnahmen brauchen wir hier gar nicht unterbringen. Nur Live-Aufnahmen sind gute Aufnahmen. Und den kriegt ihr jedenfalls auf die Ohren in 4 Minuten 32. Aufgenommen habe ich den am 26. Juni in Bahrenfeld, als es MPS das letzte Mal hier in der Gegend war. Ja, nachdem sie mir in Sierhagen nicht den Gefallen getan haben, Prometheus nochmal zu spielen in den 2 Sets, die ich live vor der Bühne gestanden habe. Bevor ich dann wieder nach Hause musste. Böse, böse, böse. Aber hey, morgen muss ich nicht so früh nach Hause. Gut, ich werde auch nicht ganz bis zum Ende bleiben können, weil, wie war das, Mitternacht irgendwie so in dem Dreh? Nee, um 1 fährt der letzte Bus bei mir zu Hause. Und dass ich zu Hause nochmal eine Viertelstunde unterwegs sein will, nachdem ich hier schon 20 Minuten bis zur U-Bahn unterwegs war, das glaube ich irgendwie noch nicht. Und ja, man braucht ja eigentlich 20 Minuten, keine 30. Es geht jetzt nur, weil ich hier so lahmarschig gehe. Ich will nämlich einfach nicht an die Straße. Aber ja, also jedenfalls kriegt ihr jetzt Prometheus von Saltatio Mortis in 4.32. Und ich hatte ja gesagt, der kommt nochmal. Und der kann vielleicht auch noch ein drittes Mal kommen. Mal gucken. Gefolgt von einem Schnipsel, der eigentlich letzte Woche auch ganz wunderschön gepasst hätte, nämlich auf die Meldung bezogen, dass Roland Kotzkoch eventuell ja zu Bielefinger Berger wandern wollen könnte. habe ich dann einfach mal in die Kiste gegriffen, Gernot Hassknecht zum Kölner Pfusch rausgeholt. Den habe ich mir am 4.3. schon gespeichert. 1,35 braucht der Mann dafür. Und ja, Gernot Hassknecht. Also, es könnte ein bisschen Notze vor Kinder werden. Aber ja. So, und dann sage ich Sonne. Der LKW klingt wie ein Motorrad. Sonne, so ein paar Fluffelwölkchen und noch ein Tag Zeit, bis es hier so richtig losgeht. Deswegen ich heute ja auch noch aufnehmen kann. Aber ja. So, und genau, ich sag dann also einfach mal viel Spaß mit Prometheus von Samo und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
herzlichen Dank.
Aber die traurige Wahrheit ist, der Kölner Fusch am Tiefbau ist leider nur die Spitze des Tunnelbohrers. Immer neue Skandale werden aufgedeckt. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom Westdeutschen Rundfunk.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Ja, Christian Anders muss die Kölner U-Bahn gemeint haben, als er diese Zeilen schrieb. Die Berliner S-Bahn, die ICE-Trasse München-Nürnberg, alles porös wie Zahnersatz aus Rumänien? Nun, in der Tat, die Nachrichtenlage ist trübe wie die Hochwasserplörrer aus dem Rhein, die einem bald in der Linie 18 kalt das Hosenbein hochläuft. Da stellt sich schon die bange Frage: Seid ihr eigentlich völlig irre, ihr Mistsäcke? Bauunternehmerschweine! Wollt ihr uns alle umbringen, hä? Warum jagt ihr nicht gleich jedem von uns eine Kugel in den Kopf? Ja, das geht schneller. Euch Verbrecher sollte man alle in einen Sack stecken und über Griechenland abwerfen. Da passt ihr nämlich hin. Für mich seid ihr doch die wahren Schaffig.
Gernot Hassknecht. Schade, hätte gerne gehört, wie der Satz zu Ende geht.